Klar, strukturiert, auf den Punkt. Willkommen bei Finanzpunkt, der Podcast für deine finanzielle Bildung.
Willkommen zu einer neuen Folge von Finanzpunkt. Ich bin David Kunz und spreche heute mit Darius Mokhtarzadeh von 21 Shares über die Welt der Kryptowährung jenseits von Bitcoin. In Folge 2 unserer Serie geht es um Ethereum, Altcoins, Smart Contracts, NFTs, DeFi und warum sich ein genauer Blick lohnt. Wenn du wissen willst, welche Projekte gerade den Markt bewegen und was es mit Coins à la Trump oder Melania auf sich hat, dann bleib dran. Und nicht vergessen, abonniere Finanzpunkt, damit du keine Folge verpasst. Ja, lieber Darius, in der ersten Folge haben wir uns sehr ausführlich über Bitcoin unterhalten. Heute wollen wir uns etwas über die anderen Coins unterhalten. Ja, was unterscheidet zum Beispiel Ethereum genau von Bitcoin?
Bitcoin ist die erste, größte, bekannteste Blockchain der Welt. Also man spricht von der Erstgeneration Blockchain. Ethereum ist eine Zweitgeneration Blockchain. Und wo sie sich unterscheiden, ist, dass man auf Ethereum sehr viel mehr machen kann als auf Bitcoin. Weil Bitcoin ist in dem Sinne sehr beschränkt. Man hat ein Wallet, also einen Account. Dort hat man seine Bitcoins und die kann man auf ein anderes Wallet-Account schicken. That's it. Und die Leute hinter Projekten wie Ethereum und Ähnlichen, die haben gemeint, dieser Blockchain, das ist so innovativ, da kann man sehr viel mehr draus machen oder sagen wir mehr Anwendungsfälle drauf ermöglichen, als jetzt nur ein Geldsystem, wo man jetzt Geldeinheiten im Fall von der Bitcoin-Blockchain, BTC, Bitcoin, hin und her verschicken kann. Und die hatten die Idee, einen sogenannten World Computer, Weltcomputer zu bauen. Oder wir nennen es gern bei 21 Shares der Crypto App Store. Das heißt, eigentlich die Blockchain als eine Infrastruktur zu verwenden, worauf Entwickler dezentrale Applikationen, diese werden DApps, also das D steht für Decentralized Application, drauf bauen können. Und das kann alles sein, das kann eine Social Media App sein, das kann eine Kredit App sein, das kann eine dezentrale Bank sein, etc. Das heißt, Ethereum unterscheidet sich in dem Sinne von Bitcoin, dass man darauf Applikationen programmieren kann und mit diesen interagieren kann, aber auch von Vorteilen der Blockchain, wie bei Bitcoin profitiert, dass diese sehr sicher ist, dezentral ist und auch, dass Daten, die auch mal abgespeichert sind und unveränderlich sind.
Und welche Rolle spielen da die Smart Contracts dabei?
Smart Contracts ist ein lustiger Begriff, weil es gibt auch ein berühmtes Papier darüber. Die sind weder Smart noch Contracts, also sind nicht intelligent, weil da hat man keine künstliche Intelligenz. Es sind keine Verträge, weil sie sind in den meisten Fällen nicht rechtsbindend. Ich bevorzuge die Bezeichnung Persistent Scripts. Die hat sich leider nicht durchgesetzt. Oder Immutable Code ist auch eine Bezeichnung, die oft verwendet wird. Smart Contract ist eigentlich unveränderlichbar Code, der, wenn gewisse Bedingungen erfüllt sind, ausgeführt wird. Das einfachste Beispiel, wie man Smart Contracts eigentlich erklärt, ist ein sogenannter Automat. Beim Automat ist es so, dass man, wenn man eine bestimmte Geldmenge reinwirft, bekommt man dann das gewünschte Produkt raus, ob es eine Coca-Cola-Flasche ist oder eine Packung Kaugummis. Also wenn, dann. Und diese Smart Contracts funktionieren gleich. Das sind also Programme, Code auf einer Blockchain wie Ethereum oder Solana, welche das erlauben, nicht auf Bitcoin, weil Bitcoin hat keine Smart Contract-Funktionalität oder beziehungsweise keine erweiterte. Und mittels diesen Smart Contracts kann man diese DApps, dezentralen Applikationen, bauen. Und das Gute bei Smart Contracts ist, dass wenn die mal auf einer Blockchain sind, unveränderlichbar sind und man nachher gesamte Geschäftslogiken, Geschäftsmodelle komplett dezentral mittels Smart Contracts bauen kann. Also es gibt beispielsweise eine Applikation auf Ethereum, mittlerweile auch auf anderen Blockchains, die heißt Aave. Das ist eine der größten oder die größte Kreditanstalt. Da kann man einen Kredit in Kryptowährungen nehmen oder auch Liquidität bereitstellen und dann drauf einen Zins verdienen. Und die läuft fast ausschließlich automatisch mittels diesen Smart Contracts. Das ist jetzt nicht so, dass da jetzt eine große Firma mit einem Büro, mit hunderten Angestellten dort sitzen, sondern ein relativ kleines Team eigentlich für die Milliardensummen, die auf dieser Plattform gehandelt werden. Und das wird eigentlich alles am Ende durch diesen Smart Contracts ermöglicht.
Was passiert, wenn in dem Smart Contract ursprünglich ein Fehler programmiert war?
Ja. Also zu technisch wollen wir nicht werden, aber man kann diese Smart Contracts updaten. Es kommt auch auf die Blockchain, je nach Blockchain drauf an, gewisse Blockchains, vor allem Drittgeneration Blockchains, weil Ethereum ist ja mittlerweile auch schon über 10 Jahre alt, also Zweitgeneration. Es gibt jetzt neue Blockchains wie Solana, Sui, wo wir, glaube ich, später noch zu sprechen drauf kommen. Die ermöglichen teilweise auch, dass Smart Contracts direkt geupgradet werden können. Sonst würde man aber auch diese Smart Contracts neu deployen.
Okay, hört sich gut an. Wir hatten es vorher schon, heute wollen wir auch etwas noch über Altcoins sprechen. Ja, welche sind davon noch relevant? Du sagtest schon, es gibt ganz viele neue Generationen.
Genau, vielleicht lass uns doch erst den Begriff Altcoin definieren, bevor wir dann zu Beispielen kommen. Altcoin ursprünglich stand für Alternative Coin to Bitcoin oder Alternative Coin. Und das ist eigentlich jeder Token oder umgangssprachlich Kryptowährung, welcher nicht Bitcoin ist. Mittlerweile gibt es über 42 Millionen Stück Altcoins, wovon aber der sehr, sehr große Großteil nicht relevant ist. Also 99% sind irrelevant von denen. Die kann man auch relativ einfach erstellen. Also es gibt auch einen Darius-Coin, der hat aber keinen Wert. Kann ich auch nicht empfehlen zu kaufen. Aber es handelt sich damit um jede Kryptowährung, welche nicht Bitcoin ist.
Und welche sind relevant? Du sagtest schon, also relevant wahrscheinlich nach Marktkapitalisierung, oder?
Genau, meine Relevanz ist am Schluss sehr subjektiv. Natürlich, wenn man jetzt begeistert ist von Crypto-Gaming, dann sind die Gaming-Tokens relevant. Wenn man an Decentralized Finance, dezentralen Finanzen denkt, sind das eben beispielsweise Tokens wie Aave, was ich vorher als Beispiel erwähnt habe, relevant. Aber grundsätzlich, wie du es auch schön gesagt hast, man kann eigentlich nach Market Cap, Marktkapitalisierung gehen und sieht dann natürlich, wie groß die vereinzelten Token, Kryptowährungen sind.
Ja, und du sagtest schon, gibt den Darius-Coin auch, als in dem Fall, wenn es so 42 Millionen verschiedene gibt, relativ einfach zu erstellen oder zu deployen. Das kann man dann aber auch schon eher kritisch hinterfragen, oder, dass es so einfach ist.
Ich würde sagen, ja und nein. Also Ethereum, eine der Innovationen von Ethereum war der ERC-20-Token-Standard, der erlaubt hat, jedem relativ einfach auf Ethereum, welcher ja eine eigene Kryptowährung hat, Ether, seinen eigenen Token zu lancieren. Und jetzt mittlerweile, wenn man jetzt die letzten paar Jahre anguckt, gibt es eine sehr berühmt-berüchtigte Applikation auf Solana, Pump.fun, wo man sehr, sehr einfach Meme-Tokens, Meme-Coins generieren kann. Ich sehe es generell eher als positiv, dass natürlich die Hürde jetzt auch für nicht-technische Personen sehr tief ist, eine eigene Kryptowährung rauszubringen. Und am Ende, wie gesagt, bei den meisten handelt es sich um Spielereien. Es ist natürlich aus Investorensicht vielleicht nicht ideal, weil man aus lauter Bäumen den Wald nicht mehr sieht, weil die Anzahl sehr groß ist und man sich überfordert fühlt. Man kann aber auch, wie du es vorweg gesagt hast, eigentlich nach Marktgröße gehen, beispielsweise sich nur auf die Top 10, Top 20 Kryptowährungen fokussieren, welche am relevantesten sind.
Und welcher Use Case, also Anwendungsfall, ist für dich spannend, der übers reine Spekulieren hinausgeht?
Ja, also ich würde sagen, wenn wir den aktuellen Kryptomarkt angucken, ist neben Spekulation, dem sogenannten Crypto-Casino, Stablecoins der größte, erfolgreichste und meistgenutzte Use Case. Stablecoins sind Kryptowährungen, welche an eine Fiat-Währung gekoppelt sind. Meistens ist das der US-Dollar. Es gibt aber auch Beispiele von Euro-Stablecoins. Und berühmte Beispiele sind USDC und USDT, Tether. Und der Vorteil von den Stablecoins, warum diese sich auch sehr durchgesetzt haben, ist, dass eben einerseits man kann 24/7 Zahlungen tätigen. Die Zahlungen sind instant, also im Sekundenbereich. Wir haben vorher auch schon das Beispiel gemacht, wenn man also in der ersten Episode, wenn man eine internationale Bankzahlung macht, dann geht das 2 bis 3 Tagen, ist mit höheren Gebühren verbunden. Wenn ich jetzt einen Stablecoin meiner Tante in Brasilien schicke, dann ist das in der Sekunde dort und kostet unter 1 Cent an Transaktionsgebühren. Und vor allem auch bei Gastarbeitern, welche Gelder an ihre Familie zurückschicken auf Englisch Remittances, haben sich Stablecoins durchgesetzt, weil natürlich so Provider wie Western Union teilweise sehr happige Gebühren nehmen von 20-30% und das hat man bei Stablecoins nicht. Andererseits aber auch viele Menschen, welche in Ländern leben mit erhöhter Inflation, ob das jetzt in Südamerika ist oder in der Türkei etc., welche dann ihr Geld lieber in Stablecoins parkieren, weil das eine Alternative für sie ist. Aber auch für Nutzer von dezentralen Finanzapplikationen, welche dann nach erhöhten Zinsen Yield-Möglichkeiten gucken, welche man im traditionellen weniger findet, aber im Krypto, je nach Risikotoleranz, ein sehr breites Angebot hat, wie man seine Stablecoins benutzen kann, um Zinsen zu generieren.
Ja, und du hast die Überleitung schon gesagt, wir wollen noch DeFi anschauen, ja, und vielleicht auch NFTs. Mhm. Welche Anwendungsfälle siehst du dort?
Genau. Also NFTs haben sich auch damals im letzten Bullcycle, das war 2020, 2021, durchgesetzt, vor allem im Kunstbereich als Collectibles. Da gab es dann Zehntausender Reihen, wo man ein ähnliches Bild hatte, aber in verschiedenen Variationen, als beispielsweise diese CryptoPunks oder Bored Apes. Da hat man Affen, aber dann hatte verschiedene Accessoire, Kappen, Kleidungsstücke. Ich würde sagen, jetzt, wie man NFTs, also Kunst bleibt natürlich immer noch ein Use Case, aber neben dem Kunst-Use Case kann man NFTs auch benutzen, zum Beispiel für Zertifikate. oder um Zeugnisse auf einer Blockchain abzuspeichern, weil man dann auch wirklich weiß, dass die Person, welche den Token hat, wirklich dieses Zertifikat verdient hat. Ein Beispiel, was da oft verwendet wird, auf LinkedIn kann eigentlich jeder schreiben, was er will. Also könnt jetzt auch auf LinkedIn schreiben, dass ich der Präsident von Sony Music bin. Das stimmt aber nicht, aber das kann ich machen. Wenn ich das aber als NFT auf einer Blockchain habe, dann kann ich das beweisen und auch andere können das unabhängig bestätigen. Das ist jetzt ein Beispiel von NFTs neben Kunst, also Ticketing, Zertifikate etc. Bei DeFi würde ich sagen, ist das größte, also einer der größten Use Cases, zwei der größten Use Cases, einerseits dezentrale Kredite, also wenn man Kredite aufnehmen will oder eben Geld zur Verfügung stellen möchte, dass andere Kredite aufnehmen und darauf einen Zins verdienen kann. Und das andere sind dezentrale Börsen, also auf Englisch DEXs, Decentralized Exchanges, das wird in Crypto-Slang abgekürzt auf DEX, worauf man dann Token direkt handeln kann, welche natürlich tiefere Gebühren haben, weil sie mittels Smart Contracts, worüber wir auch gesprochen haben, betrieben wird.
Ja. Ja, und in der Einleitung haben wir schon gesagt, gibt ganz viele auch neue Tokens und Kryptowährungen. Ja, welche Rolle spielen jetzt Plattformen wie Solana oder auch Dogecoin?
Ja, Solana ist eine Drittgeneration Blockchain. Also man sagt auch immer so schön, Bitcoin ist erste Generation, 2008, 2009, Ethereum 2014, zweite Generation Smart Contract Blockchain, aber natürlich immer noch langsamer als jetzt eine Solana, was eine Drittgeneration Smart Contract Blockchain ist. Solana ist in dem Sinn ähnlich wie Ethereum, dass es sich um eine Smart Contract Blockchain handelt. Das heißt, es erlaubt Entwickler, Applikationen drauf zu bauen. Ist aber schneller und günstiger als Ethereum. Aber dafür weniger dezentral und sicher. Da kommt es dann auch immer drauf an, aus Entwicklerperspektive und auch als Investorenperspektive, was man bevorzugt oder stärker gewichtet. Jetzt mittlerweile gibt es auch neue Blockchains wie Sui, welche jetzt als Solana-Killer bezeichnet werden. Solana seinerseits wird als Ethereum-Killer bezeichnet, welcher noch schneller und skalierbarer ist als Solana, dafür aber zentralisierter oder weniger dezentral als Solana. Und das sind auch immer wieder diese Trade-offs, die man hat. Bei Sui kann man sagen, dass sie sich vor allem auf Gaming fokussieren. Bei Solana waren es jetzt im letzten Jahr die Meme-Coins. Aktuell fokussieren sie sich sehr auf tokenisierte Aktien, tokenized equity. Bei Ethereum würde ich sagen, ist eher DeFi. Das heißt, je nach Ecosystem sind gewisse Subsektoren der Kryptobranche stärker oder weniger stark vertreten. Und je nach Investor, was man natürlich spannender findet oder das größere Wachstumspotenzial sieht, wird das ein oder andere mehr Sinn machen.
Aber aus deiner Sicht sieht man auch die nächsten Jahre dann eine Evolution oder Revolution, dass es alle paar Jahre schon nochmal wie einen neuen Standard gibt und sich das Thema auch weiterentwickelt. Hat es nicht auch die Gefahr dann, dass die Kapitalisierung pro einzelner Blockchain nach unten geht, also dass sich der Markt etwas verläuft?
Ja und nein. Wie gesagt, natürlich aus Investorensicht ist es mittlerweile nicht mehr so ideal, dass man 42 Millionen Tokens hat, wo man sich schnell verlieren kann. Andererseits ist Liquidität im Kryptomarkt extrem beweglich. Das heißt, man sieht es auch, dass oft, wenn jetzt eine neue Blockchain live geht, kommen sehr viele Gelder darauf. Dann gibt es teilweise einen Airdrop. Das ist, wenn man vergütet oder eigentlich belohnt wird, dass man die Blockchain benutzt hat. Und sobald dieser geschieht, gehen die Gelder auch wieder weg zur nächsten neuen Blockchain, wo es vielleicht einen Airdrop gibt. Das heißt, Gelder sind sehr einfach, da eben Blockchains dezentral sind und permissionless. Das heißt, man muss niemanden nach Erlaubnis fragen, wenn man jetzt ein Ökosystem, ein Protokoll verlassen will. Und es gibt auch mittlerweile sogenannte Bridges, Brücken, um eben Gelder, Vermögenswerte von einem Blockchain auf die andere zu transferieren, auch wenn sie teilweise einen anderen technischen Standard benutzen, wie zum Beispiel Ethereum und Solana, welche auf unterschiedlichen Virtual Machines, Betriebssystemen vereinfacht gesagt, laufen, Liquidität relativ einfach verschoben wird.
Ja, und ein Thema kommen wir auch nicht drum rum, müssen wir auch noch kurz drüber reden. Die Geschichte mit den prominenten Coins, Trump, Melania, sehr bekannt, die wahrscheinlich die zwei bekanntesten. Hat es eher der Branche geholfen oder eher geschadet?
Ich denke beides. Was geholfen hat, ist natürlich viele Prominente, die Aufmerksamkeit oder Wahrnehmung für Tokens, Kryptowährungen gesteigert haben, weil natürlich ihre Fanbase beispielsweise jetzt nicht kryptoaffin war oder tech-affin, aber viele Prominente haben ja eine sehr große, passionierte Fangemeinschaft, die dann aufgrund denen, das waren ja Prominente wie jetzt Paris Hilton, Snoop Dogg, also vor allem im 2020, 2021, welche diese Token gelauncht haben. Also ich glaube, das war sicher positiv. Was vielleicht negativ war, dass vielen diesen Investoren nicht bewusst war, dass es hier um sogenannte Meme-Coins handelt, die jetzt nicht einen wirklichen sagen wir, Zweck haben, abgesehen, dass man Teil dieser Community-Gemeinschaft sein möchte, da auch für Krypto-Verhältnisse noch erhöhtere Volatilität haben. Und auch teilweise, muss man aber auch sagen, von gewissen Celebrities auch wirklich um Betrug gehandelt haben, wo sie die Token ihren Fans verkauft haben, sie gleichzeitig verkauft haben und eigentlich die Fans als Exit-Liquidität missbraucht worden sind. Das war natürlich sicher negativ. Man muss aber auch sagen, dass es ein Investor bewusst sein muss, wenn er in so einen Token investiert, in was er investiert. Es macht einen Unterschied, ob man jetzt in einen Paris Hilton Token investiert oder in Ethereum oder Solana, welches Applikationen sind, wo Milliarden drauf sind und ein boomendes Ökosystem von Applikationen und Entwicklern, die drauf bauen.
Ja, vielen Dank, lieber Darius, für deine Einschätzung. Das war's für heute bei Finanzpunkt. Wenn dir die Folge gefallen hat, abonniere unseren Podcast und empfehle uns gerne weiter und sei nächste Woche wieder dabei. In unserer siebenteiligen Serie mit 21 Shares tauchen wir Woche für Woche tiefer ein in die Welt von Bitcoin, Blockchain und Krypto-ETPs. Also, bleib dran, es lohnt sich.
Das war Finanzpunkt, der Podcast für deine finanzielle Bildung. Präsentiert von der Schweizer Börse BX Swiss und dem Finanzportal finanzen.ch.